Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Und damit willkommen zur Kultur vom Tage. Wir sind ja in einer Art Woche der Blockaden und Streiks und wollen wissen, wann sie eigentlich gesellschaftlich akzeptiert sind und wann nicht. Eins steht fest, als die Klimaprotestierer Straßen blockierten, war die Akzeptanz gering. Dann wollen wir wissen, unter welchen Umständen Warenhäuser eine Zukunft haben. Denn nicht alle machen ja zu. Wir besuchen die beeindruckende Kantine im Berliner Springer Verlag und wie es jetzt auch unpolitischen Medienstars in Russland an den Kragen geht. Jene, die sich eigentlich mit dem Kreml arrangiert hatten, darum geht es uns auch. Die Bauernproteste dominieren seit Tagen die Schlagzeilen und sie haben viele Gesichter, diese Proteste. Vom konkreten Protest, von der konkreten Kritik an den Sparplänen der Ampelregierung bis hin auch zu eindeutig Rechtsaußenparolen, die auch teilweise eine Rolle spielen. Ein Protest, der ebenfalls schon durch seine physische Präsenz eine enorme Wirkung hat. Sebastian Hauns ist Protestforscher an der Uni Bremen. Guten Abend.
Guten Abend.
Also, wir erleben eine starke Massivität der Proteste, auch eine physische Spürbarkeit dieser Proteste durch die Bauern, allein durch die Präsenz der Maschinen. Was für eine Art Protest haben Sie da eigentlich in den letzten Tagen beobachtet?
Na, ich habe einen sehr gut organisierten Protest beobachtet, der bundesweit an ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Orten ja koordiniert und gleichzeitig stattgefunden hat, der sehr hohe mediale und politische Aufmerksamkeit bekommen hat. Natürlich insbesondere über diesen Einsatz der Traktoren, der großen Landmaschinen, die ja nicht zu übersehen sind und mit dem sich die Proteste ja auch ganz wesentlich von anderen Protesten unterscheiden, die wir so kennen, wo normalerweise die Leute zu Fuß unterwegs sind.
Und diese Präsenz der Maschinen, diese Massivität, die sind ja größer als die Menschen selbst und oft sitzen sie ja in den Maschinen drin, man sieht sie oft gar nicht. Wie verändert das Protestbild für Sie?
Es ist natürlich was ganz anderes, einem Zug von Menschen an sich vorbeilaufen zu sehen oder diese großen Traktoren an sich vorbeifahren zu sehen. Also das eine ist ja, es ist dadurch viel massiver und gleichzeitig natürlich auch explosiver. Also bei einer normalen Demonstration könnte man sich ja als Zuschauer, Zuschauerin daran auch beteiligen, wenn man das unterstützen möchte. Bei den Bauernprotesten geht das, zumindest bis sie in den Innenstädten angekommen sind, nicht.
Hat eine gewisse Exklusivität offenbar auch.
Definitiv, ja.
Und haben Sie den Eindruck, dass es wirklich noch um Steuerprivilegien geht oder geht es um sehr viel mehr?
Es geht nicht alleine um die Steuerprivilegien. Die waren sicher ein Anlass für die Proteste, aber definitiv nicht alles. Und das sieht man ja auch an den Parolen, auf den Transparenten, auf den Kreuzschildern, Plakaten. Da spielen diese Steuerprivilegien eigentlich nur eine untergeordnete Rolle.
Und irgendwie wird das ja deutlich positiver wahrgenommen. Das ist zumindest der Eindruck, den viele gewinnen können. Diese Art von Protesten, also die Proteste durch die Bäuerinnen und Bauern, die ja nun auch Straßen blockieren, massenhaft blockieren, was ja auch wirtschaftliche Folgen haben kann für viele Menschen. Und viele Menschen kommen auch nicht zur Arbeit und sogar Schülerinnen und Schüler kamen zum Teil nicht in die Schule. Das wird sehr positiv gesehen von vielen oder wird jedenfalls weniger kritisch gesehen. Im Gegensatz zu den Klimaklebern, deren Blockaden von Straßen deutlich kontroverser diskutiert werden. Warum ist das so?
Weil es sich da um so einen Bereich handelt, der im weitesten Sinne die Arbeitsbeziehungen sind. Also natürlich sind die Bauern, die streiken ja nicht wie die Arbeiter und Arbeiterinnen und Angestellten. Sie sind ja zum größten Teil selbstständig. Aber trotzdem hat dieser Bereich eine große gesellschaftliche Anerkennung, dass es ein sehr legitimes Ziel ist. Während die Klimaproteste natürlich eine politische Forderung sind, die deutlich weniger, selbst zu den Hochzeiten von Fridays for Future, deutlich weniger Zustimmung bekommen haben als diese ökonomischen Forderungen der Bauern.
Vielleicht, weil auch die Forderungen der Klimakleber eher abstrakter Natur sind, wenn man so will, auch eher sogar fast globaler Natur und von uns allen noch etwas abverlangen. Hm?
Ja, gleichzeitig ist es natürlich schon ein bisschen absurd, dass eine Forderung, die eigentlich eine Gemeinwohlforderung ist, also für die Erhaltung des Planeten und die Rettung des Klimas sich einsetzt, auf deutlich mehr Widerstand stößt als eine Forderung, die ja eine ganz unmittelbar an den eigenen Interessen ansetzende Forderung des Erhaltes bestimmter Privilegien ist. Ja, das wäre ja vergleichbar, wenn die Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation irgendwie eine Sonderzahlung für Klimaaktivisten gefordert hätten. Das ist ja sozusagen auf der gleichen Ebene wie das, für das die Bauern jetzt mit der Rücknahme der Steuerprivilegien auf die Straße gehen.
Aber scheinbar scheint es eben, was die Bauern angeht, nicht nur eine beliebige gesellschaftliche Gruppe zu sein, sondern eben für viele vielleicht auch das Symbol von harter Arbeit, von schwieriger Arbeit, von Arbeit, die starken auch Marktschwankungen ausgesetzt ist. Jene Menschen, die unser Essen produzieren. Kommt daher auch.
Der letzte Punkt, den glaube ich, dass der wichtig ist, in der Tat, dass es um das Essen geht, also ein unmittelbares Lebensmittel, das uns von den Bauern zur Verfügung gestellt wird. Und es hat aber sicher auch was damit zu tun, dass die Bauernproteste relativ selten sind. Ich hatte gerade nochmal nachgeguckt, es gibt so eine große Zeitreihe von Protesten in Deutschland, leider nur bis 2002, also von 1950 bis 2002. Und in diesem Zeitraum machten die Bauernproteste so ungefähr 0,5% aller Proteste aus. Also sind sehr selten. Und ich denke mal, dass auch diese Seltenheit, also dass es eben was ganz Besonderes und Ungewöhnliches ist, auch dazu beiträgt, dass sie dann, wenn sie kommen, relativ viel Zustimmung bekommen.
Interessanterweise geht es Klimaklebern und den Bauern beiden um Natur.
Ja, in der Tat, aber eben aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive. Also die Klimakleber oder die Aktivisten der letzten Generation setzen sich ja in einem globalen Maßstab für den Erhalt des Planeten ein. Die Bauern setzen sich hier konkret für den Erhalt der ihnen ausgezahlten Subventionen ein.
Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, die immer wieder auch geschildert wird und die wir ja auch an einzelnen Punkten auch erleben mussten, der Unterwanderung durch Rechtsaußengruppen, was die Bauernproteste angeht. Wie stark ist das Ihrer Einschätzung nach?
Ja, es gibt offensichtlich eine nicht nur Unterwanderung, sondern auch Organisierung, die dort stattfindet. Das war ja auch durchaus Beteiligung von Rechtsradikalen in Führungspositionen dieser alternativen Bauernverbände. Und natürlich Versuche, gerade der AfD auf dieses Thema aufzuspringen, interessanterweise, obwohl ja in deren Parteiprogramm eigentlich die Forderung nach der Streichung der Subventionen in der Landwirtschaft steht.
Nun streiken auch noch die Lokführer. Das ist wirklich hier die Woche der Blockaden und der Streiks von sehr wichtigen Berufsgruppen auch für unseren Alltag und auch für unsere Versorgung. Viele gewinnen den Eindruck, Deutschland wird gerade massenweise bestreikt und blockiert. Wie schätzen Sie das ein? Welche Rolle hat es für das politische Empfinden der Bürgerinnen und Bürger?
Naja, da kommt natürlich jetzt in dieser Woche mal sehr viel zusammen und zwar sehr vieles, was eben unmittelbare Auswirkungen auf das tägliche Leben hat. Das haben Streiks oft, aber insbesondere natürlich gerade die Streiks im Bereich Bahn und Flug, die halt viele Leute direkt betreffen. Insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, ist das nicht ein Zeichen davon, dass wir jetzt plötzlich viel, viel mehr Proteste haben, als das sonst üblich ist. Es ist eher so, dass wir insgesamt in der Gesellschaft schon lange ein relativ hohes Niveau an Protesten haben. Das heißt, dass viele Menschen, viele verschiedene Gruppen dieses Mittel der demokratischen Beteiligung, nämlich für ihre Anliegen auch mithilfe von Protesten auf die Straße zu gehen, nutzen.
Und offenbar auch nutzen, wenn es um mehr geht als nur um ganz konkrete Forderungen. Es geht, Sie haben es ja selbst gesagt, ne? Es geht ja bei weitem nicht nur um Steuerprivilegien, sondern es geht um sehr viel mehr.
Genau, ja, ich glaube schon, es geht da auch um Anerkennung, die den Bauern und ihrer Lebensweise, ihren Vorstellungen gezollt werden soll. Das ist sicher ein Element dieses Protestes.
Das sagt Sebastian Haunz, der Politikwissenschaftler, Protestforscher von der Uni Bremen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.
Viele Gewissheiten werden gerade über den Haufen geworfen, zum Beispiel auch die Kaufhäuser in den Innenstädten. Längst nicht mehr selbstverständlich, viele haben schon zugemacht und nun kommt auch noch die dritte Insolvenz von Deutschlands größtem Warenhauskonzern, nämlich Galeria Karstadt Kaufhof, diesmal im Zusammenhang mit der Finanzkrise des Eigners Signa. Auf jeden Fall kein neues Phänomen und nicht erst seit der Pandemie, dass Kaufhäuser nicht mehr so gefragt sind und dass eine etwa 120 Jahre alte Kultur zu Ende gehen könnte. Die Autorin Katja Eichinger hat sich damit beschäftigt. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Jetzt, wo wir sehen, dass Galeria Karstadt Kaufhof vermutlich keine größere Zukunft mehr haben wird, wie ist es eigentlich bei Ihnen so Hand aufs Herz? Sind Sie da in den letzten Jahren noch einkaufen gegangen?
Oh ja, ich war erst kurz vor meiner Weihnachtsfeier dort und habe Sektgläser gekauft und Kissen für die Gäste zum Übernachten. Also ich bin ein großer Fan von meinem örtlichen Karstadt und bin sehr traurig, dass das jetzt geschlossen werden soll. Mhm. Also hoffentlich nicht, also hoffe noch auf eine Rettung.
Ja. Das wäre ein Warenhaus in München in diesem Fall, vermutlich?
Ja, direkt an der Münchner Freiheit.
Was verbindet Sie noch mit diesem Haus dort zum Beispiel, in das Sie ja offenbar immer mal wieder gehen?
Ich stand dort mal hinter Elfriede Jelinek an der Kasse. Das fand ich ganz cool. Es war mein Karstadt-Moment. Aber solche Kaufhäuser, sagen wir jetzt mal, ich bin in Kassel aufgewachsen. Dort der Kaufhof, da hat meine Mutter uns hingenommen und hat Pixie-Fotos von uns als Kindern gemacht und dann meine ersten Lippenstifte wohl dort gekauft. Also es war natürlich sowas, mit dem man aufgewachsen ist und das Teil des eigenen wie auch des sozialen Stadtlebens war. Es gibt ja so wenige Orte mittlerweile, die wir als Gesellschaft kollektiv erleben. Also Shopping gehört dazu, kollektives Erleben oder eben auch Autostaus oder vielleicht auch noch im Fußballstadion, aber da hört es dann eben auch auf. Und Karstadt war einer dieser wenigen Orte, wo eben, oder ist immer noch einer der wenigen Orte, wo sich verschiedene Klassen, Menschen von allen möglichen Hintergründen sich dort begegnen. Ja. Und dass da jetzt diese zunehmende Zersprengung der Gesellschaft sich auch dort fortsetzt und alle nur noch in ihre eigenen kleinen Läden gehen, das ist natürlich schade.
Weil Sie sagen, eigene kleine Läden, könnte man natürlich sagen, wenn es jetzt eigene kleine Kiezläden sind mit vielleicht Familien, die das betreiben, ist das ja durchaus vielleicht ein willkommener Gegenentwurf zu den großen Kaufhausketten, oder?
Ja, aber so sieht es ja meistens nicht aus, sondern es sind dann eben diese Luxusboutiquen oder also das eben, ich meine, ich rede jetzt auch gerade Leute aus dem bürgerlichen oder Obermittelklasse-Milieu, dass die auch mal Menschen begegnen, die eben aus anderen sozialen Klassen stammen. Also als Orte der Klassenbegegnung und Vermischung finde ich solche Kaufhäuser wichtig. Gerade in München, wo es sehr viele reiche Menschen gibt, die sich zunehmend in völlig abgekapselten Blasen aufhalten.
Ja. Aber andererseits scheint das ja eben bei so vielen Menschen nicht mehr angekommen zu sein. Die Umsätze sind seit vielen Jahren schon letztlich nach unten gegangen, auch lange vor der Pandemie und gar nicht mehr nur auch tatsächlich mit dem Aufkommen des Onlinehandels, der ja eigentlich so richtig erst seit so 10, 12 Jahren floriert. Auch vorher ging es ja schon eigentlich immer bergab, schon in den 90er Jahren. Wie ist das zu erklären, dass das schon lange auch vor der Digitalisierung des Shoppings immer mehr zurückging?
Ich meine, so ein Kaufhaus wie Karstadt, das ist ja vom Design her eher altmodisch. Also wie diese Idee ist ja, das sieht man, das haben wir jetzt auch im Sommer gesehen, wo die Kinos wieder floriert haben. Unser soziales Bedürfnis ist ja immer noch enorm. Wir haben ja Sehnsucht, einander zu begegnen und vielleicht auch, also die Unsicherheit einer sozialen Situation ist ja auch interessant. Es ist ja immer ein kleines Abenteuer. Aber unsere Konsumverhalten hat sich eben geändert und Karstadt und Kaufhof sind immer wieder das alte Programm gefahren. Wer immer das jetzt hoffentlich übernimmt, muss sich andere Konzepte des Konsums ausdenken. Das KDW hat das ja sehr gut gemacht, das große Kaufhaus in Berlin, was ja das größte Kaufhaus Europas ist. Da hatte ich mit Rem Koolhaas gesprochen, diesem Architekten, der den Umbau geleitet hat, auch konzipiert hat. Und die haben es wirklich geschafft, sich als ein Ort der sozialen Begegnung umzubauen. Und es war auch immer das Konzept dahinter. Also die Art von Marktplatz. Und da ist einerseits eben das menschliche Bedürfnis des Sich-Verlierens, was wir früher durch Labyrinthe oder in Parks dem begegnet sind, das passiert ja immer auch noch im Kaufhaus. Und das ist immer noch da. Und gleichzeitig ist jetzt gerade die Essensabteilung im KDW ein sozialer Ort geworden. Ja. Das haben die sehr gut gelöst. Und sicherlich, wer immer das jetzt übernimmt bei Kaufhof und Karstadt, wird er neue Konzepte entwickeln müssen.
Ja, aber weil Sie das KDW erwähnen, das ist ja nun wirklich auch ein Luxuskaufhaus mit hohen Preisen für die allermeisten Menschen nicht wirklich erschwinglich oder nur als, ich sag mal, seltenes Highlight, was man sich vielleicht irgendwie alle paar Monate mal gönnt. Also ist ja schon auch eine gewisse soziale Auswahl dann, die im KDW überhaupt etwas kaufen kann.
Die dort ist und gleichzeitig, wenn man sich jetzt anschaut, wer da reingeht, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da eine große Hemmschwelle ist. Es ist definitiv eine geringere Hemmschwelle als, sagen wir mal, der Berliner Philharmonie. Ja? Und am besten, finde ich, funktioniert es tatsächlich in der obersten Etage beim Essen, wo sich Menschen willkommen fühlen, wo sie auch alle mal rumgucken. Man muss ja nicht unbedingt was kaufen. Es ist sicherlich ein Ort, der aufregend ist und hat was Besonderes, was Außergewöhnliches und trotzdem ist die Hemmschwelle relativ gering. Das finde ich am Kino so gut, dass es am Kino auch eine geringe Hemmschwelle ist. Vielleicht fühlt man sich im KDW nicht so wohl wie im Kino, aber es hat was Aufregendes. Und am Ende kann doch immer jeder reingehen. Ja.
Das heißt, Kaufhäuser haben unter bestimmten Umständen dann doch eine Zukunft. Bestimmte Kaufhäuser?
Ich denke, dass unsere Sehnsucht nach sozialer Begegnung weiter existiert. Das sehen wir überall und dass wir uns auch immer wieder nach Wegen suchen, um der zunehmenden Vereinsamung zu begegnen.
Aber brauchen wir da den Konsum dafür?
Also ich meine, es gibt die Agora oder auch der mittelalterliche Marktplatz. Offensichtlich scheint Tausch, Handel, Einkaufen auch zu den menschlichen Bedürfnissen zu gehören. Und da kann das Kaufhaus auch dazugehören. Es kommt natürlich darauf an, wie es gestaltet ist. Und ich würde auch dazu noch sagen, nach diesen ganzen Online-Bestellorgien, die wir jeden Tag in den letzten Jahren besonders durch Covid hingelegt haben, ist diese Idee, dass man tatsächlich wohin gehen kann und was einkaufen kann und das zwar sofort bekommt, ohne jetzt auf den Boten zu warten oder sich danach irgendwo anstellen zu müssen, um das Paket abzuholen, eine absolute Eureka-Moment, also eine wunderbare Erkenntnis, dass das noch geht. Ja? Und vielleicht sehen wir auch eine Rückkehr zum Laden in einer anderen Verbindung zum Online-Einkauf. Das kann ich mir vorstellen. Was auch interessant ist, Amazon hat ja in Amerika die Whole Foods gekauft, diese Supermarktkette.
Biomarktkette.
Ja, super, also ein riesiger Bio-Supermarktkette. Und kann man sich fragen, ob Amazon nicht sein Geschäftsmodell auch in Europa erweitert. Ja.
Das heißt auch, ich höre aus Ihren Worten, dass sich auch die Innenstädte generell offenbar, ich meine, nicht nur die Kaufhäuser haben ja ein Problem, auch generell große Läden, große auch Ketten letztlich, generell das Einkaufsverhalten hat sich geändert. Das betrifft ja eben nicht nur die Kaufhäuser und hat Auswirkungen auf die Innenstädte, die wir ja seit der Pandemie auch oft eben beobachten mit viel Leerstand. Was wünschen Sie sich denn, weil Sie sagen Begegnung, Agora, Marktplatz, vielleicht eben nicht nur kaufen, aber auch kaufen für die Innenstädte, dass man sich dort wieder gerne begegnet und dabei auch den Genuss nicht vergisst?
Ja, genau. Also das ist also eine Verbindung von, es hat ja was Sinnliches auch einzukaufen, also diese Verbindung von Lust, Sinnlichkeit und gleichzeitig Austausch und dass diese zunehmende Vereinsamung und auch eine seltsame Unzufriedenheit, die damit einhergeht, mit dieser Vereinsamung, dass das abnimmt und wir wieder mehr zueinander finden. Und das kann eben auch über Konsum entstehen. Also setzen wir sagen nicht Konsum, sondern Handel. Alles das, was, sagen wir jetzt auch besonders im Karstadt vor sich geht, das wirkt ja alles niedlich im Vergleich oder irgendwie gemütlich im Vergleich zu dem, was wir heutzutage digital veranstalten. Also der Konsum ist ja durch die digitalen Medien total explodiert und wir leben in dieser endlos scrolling Realität und bestellen und bestellen und wir müssen irgendwann zu dem Punkt kommen, dass uns das genug ist und dass wir wieder einander begegnen wollen und nicht nur auf Buttons klicken wollen. Am Ende sind wir es und unsere Sehnsüchte, die da bedient werden. Ne?
Yeah.
Und wir müssen uns entscheiden, ob wir lieber in die Innenstadt gehen oder eben zum Handy greifen.
Das sagt Katja Eichinger, die Autorin, über die Zukunft von Warenhäusern, über die Zukunft von Shopping und die Zukunft von Begegnung in Innenstädten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Früher waren Kantinen sehr funktional und heute sind sie mehr und mehr auch so eine Art Coworking Station und ein Ankerplatz. Sie ist vielleicht so ein bisschen das Wohnzimmer im Unternehmen, wo man sich gerne aufhält.
Essen Nebensache. Kantinen mit Charakter.
Wir waren in der Spiegelkantine in Hamburg, die legendären, in der Kantine des Architekturbüros von David Chipperfield in Berlin, in der Kantine der Volksbühne in Berlin, dort hat uns Milan Peschel mitgenommen. Und heute geht es in die beeindruckende Kantine des Springer Verlags. Alles Orte, in denen es natürlich um mehr geht als um Nahrungsaufnahme. Przemysław Zuk hat sich umgeschaut bei Springer in Berlin am Mittagstisch.
Auf dem ehemaligen Todesstreifen zwischen Ost- und West-Berlin steht seit 3 Jahren ein Neubau. Ein schwarzer Glaskasten, der eine helle Glasfassade umarmt. Die vielen Glasbeulen, die sich aus dem dunklen Rahmen schälen, sind eingefasst von Dreiecken. 11 Stockwerke hoch, mit einem riesigen, lichtdurchfluteten Atrium, ist es das neue Gebäude des Springer-Konzerns. Die Kantine befindet sich im Erdgeschoss. Ein einziger großer Raum. Türen gibt es nur zu den Toiletten und Aufzügen. Das Ganze 45 Meter hoch. Passend zur Philosophie des Hauses, wie Chefredakteur der Welt N24 Ulf Poschert findet.
Ich finde, es ist ein Ort der Freiheit, so im Sinne von, wenn man weiß, wie Investorenarchitektur aussieht, dann weiß man, dass ungenutzter, umbauter Raum eigentlich etwas ist, wo Investoren sagen, oh bitte nicht. Und wir haben einfach gesagt, für das Gefühl der Freiheit und der Offenheit kann es gar nicht sozusagen genug ungenutzten Raum geben. Wenn du so willst, eigentlich einen intellektuellen, ästhetischen Raum.
Viel Raum gibt es auch vor den Eingängen mit Sicherheitskontrollen, ähnlich wie am Flughafen. Aber einmal drin öffnet sich ein wuseliger Raum. Lange Tafeln, aber auch runde Tische mit Stühlen auf Rollen. Eine Ebene höher, ein Coworking-Space, riesige Satellitenschüsseln, die Schatten spenden, farbige Bildschirme, die das Menü anpreisen und andere mit Videobotschaften von CEO Matthias Döpfner.
Na dann, was meinst du? Dachterrasse, das Wetter ist noch schön, lass uns hochgehen, oder?
Ja. Das eigentliche Highlight dieser Kantine aber ist das Dach. 30 Sekunden Fahrt mit dem Fahrstuhl und schon eröffnet sich ein imposanter 360-Grad-Blick auf die Hauptstadt. Dadurch, dass die Geländer eine Ebene tiefer gesetzt sind, entsteht ein Infinity-Eindruck. Als würde man ganz ohne Zaun direkt über Berlin stehen. Alles eingerichtet für mehrere hundert Menschen.
Dann hast du hier die langen Tafeln mit Sonnenschirmen und Tischen. Hast du dann am Donnerstag die DJin, die dort Musik macht. Und dann hast du Mitarbeiterfeste oder Veranstaltungen.
Sagt Marco Roland.
Und dort hinten ist der Potsdamer Platz und da geht die Sonne unter. Und das ist echt spektakulär.
Roland ist der Leiter der Gastronomie bei Pace. Die Firma betreibt das Catering mehrerer Springer-Kantinen mit verschiedenen Speiseangeboten. Die erfreuen sich laut Aussage des Gastronomieleiters zwar auch großer Beliebtheit, aber der Ansturm ist nicht so groß wie manchmal, besonders im Sommer auf der Dachterrasse.
Es ist nicht ganz wie auf Malle, wo sich alle die Handtücher auf die Liegestühle werfen. Aber so als es ganz neu war, war das schon echt populär. Also da wurde schon geschaut, dass man den Platz erwischt, um auch den Sonnenuntergang zu schauen.
Passend dazu werden auf der Dachterrasse gegen Abend auch Drinks serviert. Obwohl auch das ganz normale Mittagessen mit hochgenommen werden kann. Das macht im Winter natürlich niemand. Die meisten bleiben in der Kantine. Einem Ort, der darauf ausgelegt ist, dass die Menschen nicht nur zum Essen kommen.
Wir haben uns mal so irgendwann mal Kulturbeschleuniger genannt, ne? Weil wir sind ja nur ein Puzzleteil von all dem in der Gastronomie. Aber es geht ja darum, dass alle, die hier arbeiten, irgendwie auch zusammenkommen, sich austauschen, sich treffen. Und das klappt natürlich nur, wenn das Umfeld stimmt.
Und tatsächlich, an einer Tafel sitzen mehrere Personen in Kochjacke neben Menschen in Hemd. In der Kantine treffe man auch Matthias Döpfner und Friede Springer. Oder eben Ulf Poschert, der sich auch in der Architekturjury für den Neubau beteiligt hat, die den Auftrag an den niederländischen Architekten Rem Koolhaas vergeben hat.
Was ganz wenige Leute wissen, Rem Koolhaas hat in seinem ersten Leben als Journalist gearbeitet. Er war Feuilleton-Redakteur einer sozialdemokratischen Arbeiterzeitung in den Niederlanden. Er hat eigentlich immer nur eine Sache gesagt, sag mir bitte, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also das Funktionieren des journalistischen Alltags war ihm wichtig.
Funktionieren kann der Arbeitsalltag nur mit gutem Essen. Und dafür lohnt es sich sogar manchmal, aus dem Neubau in die älteste Springer-Kantine zu wechseln. Ins Papas, das es nun schon seit 25 Jahren gibt. So wie es Mitarbeiterin Jacqueline macht.
Da gibt es ab und zu Kalbschnitzel. Und wenn es Kalbschnitzel geht, gehe ich darüber. Das ist aber, glaube ich, einmal im Jahr nur.
Ob das wirklich so ist, das kann Gastronomieleiter Marco Roland nicht ganz bestätigen. Aber die Urfrage einer jeden deutschen Kantine muss er verneinen.
Es gibt keinen Schnitzel-Donnerstag, nein.
Das ist natürlich auch ein bisschen enttäuschend, wenn es denn nicht mehr gibt. Aber so ist es eben. In der Springer-Kantine in Berlin war für uns unterwegs Premislav Zogar, hat sich umgeschaut dort beim Mittagstisch und hat festgestellt, dass es eben bei weitem auch nicht nur ums Essen geht. Und ja, damit waren wir an vielen Kantinen-Tischen in den letzten Tagen unterwegs.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Oliver Thoma.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat sich dafür ausgesprochen, die beschlossene Schließung von Niederlassungen des Goethe-Instituts in Italien abzufedern. Die Grünen-Politikerin äußerte sich während eines Besuchs in Rom extrem irritiert über den Beschluss aus dem vergangenen Jahr, der nun aber umgesetzt werden müsse. Das weltweit tätige Deutsche Kulturinstitut hatte zusammen mit dem Auswärtigen Amt beschlossen, aus Kostengründen Standorte in verschiedenen Ländern aufzugeben. In Italien sollen die Standorte Genua, Turin und Triest wegfallen. Damit verbunden ist die Streichung von einem Viertel der insgesamt etwa 100 Stellen. Dagegen gibt es aus der Kulturszene sowie von Beschäftigten erhebliche Proteste. Auch die italienische Rechtsregierung setzt sich für den Erhalt ein. Von den betroffenen Städten und Regionen gibt es inzwischen verschiedene Angebote, bei der Fortführung von Aktivitäten des Goethe-Instituts zu helfen. Roth bedankte sich für die Angebote, sie machte aber auch deutlich, dass es bei den Beschlüssen bleiben solle. Es gehe jetzt darum, die Auswirkungen zu mildern. Im Gespräch ist beispielsweise, dass italienische Behörden von deutscher Seite eine Anschubfinanzierung bekommen könnten, wenn Aktivitäten des Instituts fortgeführt werden. Dazu gehört neben Sprachunterricht insbesondere die Förderung von kulturellem Austausch. Für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels können seit heute wieder Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels sucht eine Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat, heißt es in der öffentlichen Ausschreibung. Wer eine Idee hat, kann sie mit schriftlicher Begründung bis zum 1. März einreichen. Selbstvorschläge sind allerdings nicht möglich. An wen der mit 25.000 Euro dotierte Friedenspreis dann geht, entscheidet der Stiftungsrat. Die Auszeichnung wird im Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Im vergangenen Jahr nahm sie der Schriftsteller Salman Rushdie dort entgegen. Die südkoreanische Unterhaltungsindustrie betreibt schon länger ein effektives Trainee-System, um Nachwuchs für das K-Pop-Business zu gewinnen. Nun soll zum ersten Mal eine öffentliche Highschool für K-Pop gegründet werden. Das Bildungsamt in der Hafenstadt Busan will sie 2028 eröffnen und dort Unterricht in Gesang, Tanz, Instrumenten und anderen Künsten anbieten. Alles in spezialisierten Kursen, die auf die weiter wachsende K-Pop-Industrie abgestimmt seien, so die Behörde. Die Highschool soll Talenten aus Südkorea und auch aus anderen Ländern offenstehen.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Bis vor kurzem waren Sie noch, ja, angepasste russische Fernsehstars, die einfach ein bisschen feiern wollten. Und nun sind Sie plötzlich ins Visier des Putin-Apparats gekommen, wegen einer allzu ausgelassenen Party. Welche politischen Wellen das schlägt, das hat sich Florian Kellermann angeschaut.
Es war die Jahresabschlussparty im Moskauer Szeneclub Mutabor, organisiert von einer Videobloggerin. Eingeladen waren Größen des russischen Fernseh- und Musikgeschäfts. Fotos, die später publik wurden, zeigten, die Gäste hielten sich an den Dresscode, der lautete fast nackt. Und diese Freizügigkeit sollte sich für alle Beteiligten rächen. Kreml-Propagandist Nummer 1, Wladimir Salavjow, kommentierte auf seinem Telegram-Kanal: Diese Scheusale, diese Drecksbande, sie bezeichnen das noch als Kunst, was sie da machen. Und das, während unsere Jungs an der Front sterben. Was für eine satanistische, abscheuliche Brut. Es hagelte empfindliche Sanktionen für die Stars, obwohl sich fast alle von ihnen dem Kreml gegenüber stets loyal verhalten hatten. Der Musikproduzent und Sänger Philipp Kirkorov, eigentlich gut vernetzt im Machtapparat, wurde aus den Fernsehgalas zu Silvester und zum orthodoxen Weihnachtsfest gestrichen. Andere verloren ihre Werbeverträge. Der Rapper Vasio kam gleich 15 Tage in Haft. Danach erhielt er eine Vorladung zum Wehramt, womöglich wird er zur Armee eingezogen. Sanktionen, hinter denen der Kreml steht, meinen Beobachter, wahrscheinlich sogar Präsident Wladimir Putin persönlich. Denn einige der betroffenen Stars galten als unantastbare Ikonen, tragen den staatlichen Orden verdienter Künstler Russlands oder sogar nationaler Künstler Russlands. Die Literaturkritikerin Anna Narinskaya warnte ihre Landsleute vor Schadenfreude. Sich darüber lustig zu machen, dass die Sängerin Lolita auf den Fotos nicht schlank genug ist, meine Lieben, das ist jetzt völlig fehl am Platz. Hier passiert etwas ganz Einschneidendes. Der Staat erklärt, dass er der Herr über unseren Körper ist. Heute verbietet er uns, nackt auf eine Party zu gehen. Morgen sagt er uns, dass wir die Haare nicht färben, die Lippen nicht schminken und uns kein Tattoo mehr stechen lassen dürfen. Die Gäste der Party versuchten in den vergangenen Wochen verzweifelt, die Staatsmacht mit Reuevideos milde zu stimmen. So die Veranstalterin der Party, die Videobloggerin Anastasia Ivleeva, unter Tränen. Es heißt, Russen können verzeihen. Wenn das stimmt, möchte ich um eine zweite Chance bitten. Bei euch, beim Volk. Und wenn nicht, niemand hat öffentliche Hinrichtungen verboten. Ich werde mich nicht wegducken. Diese Aufzeichnungen erinnerten Beobachter an die sogenannte Selbstkritik aus kommunistischen Zeiten, die in Ungnade gefallene Parteimitglieder üben mussten. Mit der Bestrafung der Partygäste verfolge der Kreml sein Ziel, die Gesellschaft stärker auf den Krieg gegen die Ukraine einzuschwören, so der Politologe Alexander Morozov von der Universität in Prag gegenüber dem russischen Exilfernsehsender Dozhd. Das ist ein Signal an dieses Milieu, an die Vertreter der Popkultur. Sie hatten gedacht, wenn sie einmal im besetzten Donetsk oder Luhansk auftreten, dann können sie weiter in Moskau nackte Partys feiern. Nein, das reicht im Kreml nicht. Sie müssen ihre Zustimmung zum Krieg aktiver zeigen, sich mehr einbringen. Zudem passt die Kritik an den Partygästen zur Linie des Kreml, den Bürgern sogenannte traditionelle Moralvorstellungen vorzugeben, etwa dadurch, dass Homosexualität per Gesetz aus dem öffentlichen Leben verbannt wird. Ein Moskauer Gericht wertete die Party bereits als, Zitat, Propaganda für nicht traditionelle sexuelle Beziehungen. In Russland inzwischen ein Straftatbestand. Noch ist nicht klar, welche Folgen die Party noch haben wird. Das Moskauer Gericht wird am Mittwoch erneut darüber beraten, ob der Szeneclub Mutabor geschlossen werden soll. Dessen Besitzer beließ es indes nicht bei einer öffentlichen Entschuldigung. Schon vor einigen Tagen schenkte er der russischen orthodoxen Kirche, die eng mit dem Kreml verbunden ist, öffentlichkeitswirksam eine angebliche Reliquie vom Leib des heiligen Nikolaus, die er nach eigenen Angaben im Vatikan erworben hatte. Moderner Ablasshandel, meinten Kommentatoren.
Florian Kellermann über neue gesellschaftliche Strategien des Kreml. Klar mag er sein, dass in Venedig die Kunstbiennale erwartet wird, in wenigen Monaten. In Wien gibt es eine Biennale, die sich als eine Klimabiennale versteht, eine Alternative dazu. Eine Kunstbiennale, die sich ganz allein der Klimakrise verschreibt. Aber wie genau tut sie das? Auf jeden Fall ist sie die erste ihrer Art und Claudius Schulze ist ihr künstlerischer Leiter. Guten Abend.
Guten Abend.
Auf ihrer Seite im Netz sieht man noch nicht allzu viel. Da sieht man die Uhrzeit, dann die Temperatur. Gut, wir wissen, es ist jetzt kalt in Wien, deutlich unter Null. Und die Luftqualität. Das würde ja noch zur Klimabiennale am ehesten passen. Erzählen Sie uns bitte ein bisschen mehr. Was genau wird die Klimabiennale sein?
Die Klimakrise ist real, sie ist da, sie betrifft uns alle. Das ist letztendlich ja wirklich sozusagen so die Binsenweisheit, die, glaube ich, mittlerweile überall angekommen ist. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt? Wie werden wir uns verhalten? Was bedeutet das für die Gesellschaft? Wie werden wir eine lebenswerte Zukunft ja schaffen und sichern? Das sind wahrscheinlich so die Ausgangsfragen, um die es geht. Und die These, die wir auf jeden Fall auch in unserem Programm begründen können, ist, dass hier die Kunst ganz, ganz, ganz viel kann, nämlich fühlbar machen, erfahrbar machen, wie denn die Zukunft aussehen wird. Also in gewisser Weise möchte die Klimabiennale vielleicht ein bisschen so in die Glaskugel hineingucken, ohne sich an Prognosen zu wagen, ohne ja jetzt wirklich vorherzusehen, was passiert, sondern eigentlich eben auf diese soziale Ebene, auf die gesellschaftliche Ebene gehen.
Was genau werden Sie zeigen? Haben Sie Beispiele für uns?
Kern der Klimabiennale ist das Kooperative, das Gemeinschaftliche. Das heißt, es beteiligen sich ganz viele Museen in Wien mit ihren verschiedenen Beiträgen. Wir produzieren eigene Ausstellungen. In einer Ausstellung, die ich selbst mitverantworte, Songs for the Changing Seasons, geht es genau um diese Frage, wie fühlt sich diese Zukunft an? Was bedeutet es, wenn wir unsere klimatische Heimat verlieren werden? Was bedeutet es, wenn diese Momente der Trauer, aber auch des Neuanfangs letztendlich über das Klima real werden. Da sind KünstlerInnen dabei, wie zum Beispiel Adrian Villarrojas, der sich mit zwei Arbeiten beteiligen wird, mit einer sehr, sehr immersiven Videoarbeit, aber auch mit einem Comic, der letztendlich auf sehr lustige Art und Weise Endzeitfantasien in dieser Epoche aufgreifen wird. Da ist zum Beispiel auch eine großartige Serie aus 68 Fischzeichnungen von John Jonas mit dabei. Oder Eva Fabregas, die gerade im Hamburger Bahnhof in Berlin eine großartige Einzelausstellung hat, wird bei uns eine neue Werkserie beginnen, die genau diese Fragen sehr schön im Raum erfahrbar macht.
Darf man davon ausgehen, dass das eine Biennale sein wird, die auch eine Art Warnsignal ist gegenüber der Klimakatastrophe? Ist das eine aktivistische Biennale?
Natürlich ist das aktionistisch, natürlich werden wir aktivistische Bestandteile haben, natürlich wollen wir wachrütteln und ein Alarmsignal senden, aber noch viel mehr als das wollen wir auch eine Biennale sein, die Lösungsvorschläge debattiert, bereitstellt für die Auseinandersetzung dann mit unserem Publikum. Also die Einbeziehung des Publikums in diese Fragestellung ist uns ganz, ganz wichtig. Das heißt, es geht mit Sicherheit um beides. Natürlich wollen wir einen positiven Impact am Ende haben, aber Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt hier schon eine Agenda haben, was denn diese Schritte sein könnten.
Was heißt Anbindung des Publikums? Wie kann man sich das vorstellen?
Auf ganz vielen Ebenen wird das Publikum eingebunden. Das passiert einerseits durch diskursive Elemente, das passiert aber auch, dass an zentraler Stelle der Biennale wir das Klimakommons einrichten werden, eine große ehemals industriell genutzte Halle, in der letztendlich sowohl Aufenthaltsbereiche als auch Arbeitsbereiche geschaffen werden, die frei genutzt werden, die wir bespielen werden mit Programmen, mit Gastronomie, in dem man aber auch einfach eben da sein kann, ohne dort zu konsumieren. Was der Versuch sein soll, letztendlich diese gesellschaftliche Utopie einer stärkeren Gemeinsamkeit Realität werden zu lassen, vielleicht eine Utopie eines Versammlungsortes, der eine Alternative ist zu den heute üblichen Versammlungsorten, die meistens letztendlich an diesen Ideen von Wirtschaftswachstum und Konsum orientiert sind, zu schaffen. Also letztendlich ein Festivalareal, auf dem auch ja, die Stadtgesellschaft der Zukunft wirklich reale Vision wird.
Das hört sich für mich durchaus schon als ein politisches Projekt an, als ein soziales Projekt auch. Lässt ein bisschen auch zum Teil an die Dokumente, an die letzte Dokumente denken, die ja jenseits des ganzen Streits, den es um sie gab, ja auch ja sehr viele politische Themen aufgegriffen hat, sogar soziale Projekte als Gegenstand einer Kunstausstellung gesehen hat. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie da auch den Eindruck, dass Kunst angesichts der prekären Weltlage einfach politischer, aktivistischer, eindeutiger geworden ist?
Wenn man sagt, dass Kunst nicht nur einfach für sich selbst existiert, sondern dass es immer irgendwie ein Produkt der Gesellschaft ist, in der sie geschaffen wird, dann ist sie auch immer gesellschaftlich relevant und muss auch immer gesellschaftlich relevant sein. Dreht sich immer um die Themen, die ganz wichtig sind. Die ersten Höhlenmalereien haben sich um Jagdszenen gedreht, weil das natürlich den Lebensmittelpunkt der Menschen bestimmt hat. Und so würde ich auf jeden Fall sagen, dass künstlerische Auseinandersetzungen im Jahr 2024 auf jeden Fall die Klimakrise und die Bedrohungen auf die Existenz des Ökosystems, auf die Existenz unserer Gesellschaft, auf die Existenz unseres Wohlstands, dass das natürlich im Kern sicher nicht aller Kunst, aber doch auf jeden Fall von Kunst ist und sein muss.
Das heißt, Kunst hat auf jeden Fall auch bei dieser Klimabiennale eine konkrete Aufgabe.
Naja, Aufgabe ist etwas, wo es vorher ein Briefing gibt und wo man hinten nach das Ergebnis messen kann. Also deswegen würde ich nicht sagen, Kunst hat eine Aufgabe. Kunst kann etwas, Kunst hat eine Fähigkeit. Und das ist, Menschen zusammenzubringen, etwas erfahrbar zu machen, Emotionen auszulösen, Emotionen zu transportieren. Und das sind auf jeden Fall Fähigkeiten, die jetzt in einem rein Politikdiskurs getriebenen, oft überhitzten Diskurs so nicht den ausreichenden Raum bekommen. Und wo letztendlich aber die Wissenschaft, die eine ganz große Rolle spielt für die Klimabiennale, dann oft auch letztendlich ja am Ende ihrer Werkzeuge angelangt ist. Denn die Wissenschaft hat die Erkenntnis, aber jetzt ja sozusagen nicht diese emotionale Fähigkeit, so zu wirken wie die Kunst.
Heißt das, die Kunst könnte da an eine Lücke stoßen, die wir ja auch generell in der Debatte sehen, dass, Sie haben es ja schon gesagt, dass eben die theoretische Erkenntnis, glaube ich, bei den meisten Menschen angekommen ist, dass etwas gegen die Klimakatastrophe unternommen werden muss, dass aber viele durchaus diese Transformation, die wir erleben, die wirtschaftliche Transformation oft unter hohen Schmerzen erleben. Glauben Sie, dass Kunst da ja so etwas wie vermitteln kann, besser kommunizieren kann?
Davon bin ich überzeugt. Kunst kann ja ganz viel. Kunst ist immer letztendlich im übertragenen Sinne das Lagerfeuer, um das sich die Menschen versammeln, egal welche Kunstform das ist. Ne? Also da darf man jetzt nicht nur an die großen Kunstpaläste großer Institutionen denken, sondern natürlich auch die Musik, die aus dem Radio kommt oder unterhaltsame Bücher und so weiter und so fort. Da möchte ich nichts ausnehmen, keine Form des kulturellen Schaffens.
Claudius Schulze ist künstlerischer Leiter der Klimabiennale, die im April in Wien startet. Ich danke Ihnen sehr, wünsche viel Erfolg.
Danke sehr.
So, und schauen wir doch mal, wie es einem der bekanntesten französischen Schauspieler geht. Einem Mann, der sich seit vielen Jahren in vielerlei Hinsicht, wie soll man sagen, verrennt. Die Feuilletons vom 10. Januar hat Hans von Rother gelesen.
Heldengedenken in den Feuilletons, genauer Nationalheldengedenken. In Frankreich feiert ein Ex-Nationalheld seinen 75. Geburtstag. Der gefallene Nationalheld titelt die Taz und distanziert sich sogleich vom Gegenstand, den es zu würdigen gegolten hätte. Die Rede ist von Gérard Depardieu. Nach einer Dokumentation, in der er sich sexistisch über ein nordkoreanisches Mädchen äußert, wenden sich viele von ihm ab. Auch wegen Vergewaltigung wird gegen ihn ermittelt, fügt die Taz hinzu, und öffentliche Fernsehanstalten in der Schweiz und in Belgien hatten bereits angekündigt, dass bis auf Weiteres keine Filme mit Depardieu als Hauptdarsteller mehr ausgestrahlt werden würden. Aus dem Pariser Wachsfigurenkabinett Musée Grévin wurde seine Statue entfernt. Quebec und die Stadt Brüssel haben ihm einst verliehene Ehrenmedaillen entzogen. Und die französische Kulturministerin fordert, dass er aus der Ehrenlegion ausgeschlossen werden solle. Nur, fügt Rudolf Balmer in der Taz hinzu, Präsident Macron will das alles nicht wahrhaben. Gilt im Élysée gerade nicht nur fürs Politische, sondern auch fürs Kulturelle allein gegen Frankreich? Für Deutschland ist schwer vorstellbar, dass sich Olaf Scholz so vor einen Kinoschauspieler oder eine Schauspielerin wirft. Aber vor wen auch? Wir suchen unsere Heldinnen und Helden woanders. Viele auf dem Fußballplatz. Und da wird gerade intensivst gedacht. Daran kommen auch die Feuilletons nicht vorbei. Der Kaiser als kulturelles Phänomen, zumindest als feuilletonistisches. In der FAZ erklärt Hartmut Scherzer zu seinem Kaisergedenken, mit dieser Hommage aus ganz persönlicher Perspektive gebe ich bewusst die journalistische Distanz auf und bestätigt diese Ankündigung dann über mehrere Spalten in der Feier einer geschmeidigen Ballführung und dadurch, dass er die journalistischen Jahrzehnte mit ihm und die Erinnerung daran zum Geschenk des Himmels erklärt. Mit journalistischer Distanz traut sich das Feuilleton offenbar nicht an den toten Kaiser. Für die SZ übernimmt es der Dichter Albert Ostermeier, Mitglied der deutschen Autorennationalmannschaft, die Distanzlosigkeit auszumessen. Er macht Franz Beckenbauer zum Spiegel der Republik. So schreibt er, dass wir 1972 wirklich plötzlich geglaubt hatten, wir könnten leichte Spiele. Und wir Kinder hatten 1974 wirklich geglaubt, wir hätten nicht nur Kämpfer, sondern wir hätten auch Spieler. Und wir sahen, wir können nicht nur grätschen, sondern wir können auch zaubern. Alles sah so leicht aus, es sah so schön aus wie der Olympiapark. Beckenbauer im Münchner Olympiastadion unter den schwebenden Dächern einer bis dahin ungeahnten Moderne, das war ein Versprechen auf die Zukunft, ein Wechsel der Spielkultur. So träumten wir, sollte Deutschland sein. Ein Deutschland, das uns nicht mehr um den Schlaf bringt, sondern das zu tanzen beginnt. Doch stattdessen fragt sich Ostermeier, wie er sich wohl einmal an den Tag erinnert, an dem wir erfuhren, dass Franz Beckenbauer gestorben sein soll. Werde ich später sagen, es lag in der Luft? Deutschland überzogen mit Eis, das Land voller Leute, die von Äxten träumten, vom großen Aufräumen, die von den Alpen-Amigo-Ministern total ruinierte Bahn, Züge mit letztem Atem und heute in unser Bordbistro nur kalte Getränke, bevor sie stillstehen würden und jeder sein Abstellgleis gefunden hätte. Ein Land, das keine Räume mehr deutete, sondern im Abseits stand, an dem das Spiel schon lange vorbeilief. Ein Land, in dem alle Spitzen hingen, keiner mehr dem anderen aushalf in der Gefahrenzone, jede Zahl eine falsche war, in dem alle schöne Theorie immer nie Praxis wurde. Vielleicht sollten wir uns doch eher ans Kino halten, mit oder ohne Olaf Scholz. In der Süddeutschen spricht Philipp Stadelmeier mit dem Regisseur Nicholas Winding Refn. Das erweist sich als nicht einfach, denn der Interviewte pariert schon die vergleichsweise harmlose Eingangsfrage »Können wir anfangen?« mit »Sie schreiben für eine Zeitung?« Ein sterbendes Geschäft. Darauf kontert Stadelmeier, das kann man vom Kino auch behaupten. Wär's nicht distanzlos, könnte man das nachgerade als geschmeidige Ballführung bezeichnen. Aber vielleicht besser nicht. Womöglich läuft das jetzt schon unter Majestätsbeleidigung.
Hans van Trotha aus den Feuilletons vom 10. Januar. Und das war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast.